sicher. Guten Morgen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du jetzt da bist und dass du reden willst. Und du siehst, ja, wie es mir in der Vorbereitung gegangen ist, was für Gedanken aufgekommen sind. Und du siehst, was du daraus machen willst. Und das möchte ich dir vor allem bitten, dass du aus dem, was wir heute hören, aus dem, was wir denken, dass du daraus was machst. Amen. Meine Frau Uli und ich, wir haben in den letzten Wochen eine Fernsehserie angeschaut über einen Roman von Alexandre Dumas, nämlich den Grafen von Monte Cristo. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist eine Geschichte, in der ein unschuldiger Mann wegen einer Intrige für 15 Jahre in den Kerker kommt und dort in Einzelhaft eingesperrt wird. Und dann kommt er frei und findet einen riesigen Schatz. Und als er dann erfährt, dass seine ehemaligen Feinde ein gutes Leben führen und nicht vom Schicksal gerecht bestraft worden sind, wie man das halt hoffen würde, dann nimmt er seine Rache selbst in die Hand. Und über Jahre hinweg tut er das. Und letztlich ist er erfolgreich. Und in dem Buch kommen ganz viele Themen vor. Es geht um Recht, das gebeugt wird, um Gerechtigkeit oder Rache. Es geht um die Dinge, die dieser Graf auf dieser Jagd nach Gerechtigkeit oder nach seiner Gerechtigkeit tut. Und man fragt sich, wenn man das sieht, was er so tut, okay, ist das überhaupt nur gerecht? Und ganz am Schluss, und das steht nur im Buch und kommt nicht in der Fernsehserie vor, geht es auch um Vergebung. Das Spannende an dem Roman ist, dass man als Leser natürlich total mitempfindet mit der Person, mit dem Grafen. Aber man stellt da fest, okay, das, was ich an Überzeugungen habe und das, was mein Gefühl mir in dem Moment sagt, wenn ich mir die Serie anschaue, das geht doch sehr weit auseinander. Ist das, was dieser Graf da hier macht, etwas, was gerecht ist, eine gerechte Strafe für diejenigen, die Unrecht begangen haben? Oder, und das ist deswegen gut eigentlich, oder ist das was Böses, was er da tut? Und da im heutigen Bibeltext kommen die Themen Gut und Böse, das Thema der Gerechtigkeit und auch das Thema des Gerichtes vor. Und das schauen wir uns jetzt mal an. In Johannes 5, Vers 17 bis 30 steht es. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes. Und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir aus tun, wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht nach meinem Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist natürlich ein sehr spannender Text. Es kommt relativ viel ein Gericht vor und es kommen grundlegende Fragen herauf, nämlich zum Beispiel die Frage, was ist jetzt eigentlich gut und was ist böse? Und wenn man diese Frage heute so in dieser Welt, in der wir leben, stellen, wird man vielleicht manche Antworten kriegen, die sagen, okay, ja, gut und böse ist das nicht nur ein einfaches Schwarz-Weiß-Denken. So einfach ist es doch nicht. Das ist doch eigentlich relativ. Und so wie wir das empfinden, liegt vieles doch im Auge des Betrachters oder in der Kultur. Und diese Aussagen sind eigentlich berechtigt, weil sie unsere eigene Wahrnehmung ausdrücken. Aber wenn wir uns selber anschauen, dann werden wir ganz viele Dinge finden, die wir bei uns für akzeptabel halten, aber bei anderen ist es völlig inakzeptabel, wenn die das tun. Als Mensch kann ich zum Beispiel problemlos sagen, bei meiner Lohnsteuererklärung, das nehme ich jetzt nicht so genau, aber wenn die Superreichen Steuerhinterziehungen begehen, das gehört gestraft, da muss was gemacht werden. Und an dem, was wir bei uns selber beobachten, leiten wir dann eigentlich ab, okay, wie ist denn diese Definition für Gut und Böse in dieser Welt? Es ist nach unserem eigenen Empfinden alles relativ. Es ist nicht schwarz oder weiß, es ist grau. Zumindest so lang, bis es selbst zu diesen Leidtragenden gehören, die irgendwas Böses mitkriegen, wie dieser Graf, dann ist es plötzlich schwarz und weiß. Dann habe ich eine klare Definition davon, was böse war, nämlich das, was mir passiert ist. Aber woher kommen diese ganzen Definitionen von Gut und Böse eigentlich? Und ich möchte dazu einen Gedankengang folgen, den C.S. Lewis schon mal gesponnen hat und die Frage stellen, okay, kann der Mensch überhaupt die Definition von Gut und Böse in die eigene Hand nehmen und so eine Grundlage von der Ethik aufstellen? Und als erstes stellt sich natürlich die Frage, bevor man überhaupt das aufstellen darf, wer darf denn das überhaupt? Wer darf sagen, was Gut und Böse ist? Natürlich sind wir uns alle darüber einig, okay, wenn das jetzt eine einzelne Person, also ich zum Beispiel, machen darf, das war schlecht für die Menschheit. Man hat sich halt deswegen überlegt, okay, wenn genügend viele Menschen sich einigen können und sagen können, okay, das ist das, was gut ist in unserer Gesellschaft, das, was böse ist, dann ist es das. Diese Menschen haben die Erlaubnis und weil das nicht so einfach ist, bestimmen wir Vertreter, die diese Entscheidungen für uns treffen. Und wenn wir in die Welt schauen, dann funktioniert das eigentlich so einigermaßen. Zumindest in viele Zeiten und viele Bereichen. Aber gleichzeitig sehen wir, dass es ganz unterschiedliche Maßstäbe gibt, die von wirklich großen Gruppen aufgestellt worden sind. Man braucht nur kurz darüber nachdenken, okay, was machen wir in der westlichen Welt? Wie denken wir über Gut und Böse? Wie denkt man in China drüber? Wie denkt man in Russland drüber? Wie denkt man in Indien drüber? Es schaut gleich ganz anders aus. Und jede dieser Gruppen findet natürlich ihren Maßstab gut. Oder zumindest sind die Leute, die in dieser Gruppe sind, nicht so sehr dagegen, dass sie sich gegen die Machthabenden auflehnen. Man kann einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wir nehmen ganz andere große Systeme dazu, über das, wie man Werte bestimmen kann. Die Maßstäbe des Dritten Reichs zum Beispiel. Diejenigen von Stalin im Kommunismus, die Maßstäbe in der Kolonialzeit, die ja zur Sklavenarbeit dann auch geführt haben, Kulturen von Menschenopfern in Südamerika und alles, was einem einfällt. Alle diese Maßstäbe sind von sehr großen Gruppen aufgestellt worden. Wenn man sagen würde, okay, große Gruppen dürfen Maßstäbe aufstellen, dürfen definieren, was Gut und Böse ist, dann hätten diese Gruppen recht gehabt. Da schüttelt es uns eigentlich, oder? Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, das war ja noch nie die ganze Menschheit, aber wäre die ganze Menschheit, wenn sie einen Maßstab für Gut und Böse aufstellen würde, hätte sie dann recht? Ich glaube nicht. Wir sehen doch immer wieder, dass sie diese Dinge ändern und das Ganze ist kein einfaches Thema. Auch in der Bibel wird dieser Maßstab zum Thema gemacht und das ist auch im heutigen Text. Wir haben hier das Thema Gut und Böse auf der Folie drauf. Und die Bibel fängt schon ganz am Anfang damit an, wo sie die Menschen gegen Gott gewendet haben und auch wie sie das gemacht haben. Dabei gibt es ein kleines Detail, was man oft vergisst. Wenn du dir jetzt vorstellst, du warst jetzt im Paradies und du würdest jetzt einen Aufstand gegen Gott planen. Was würdest du dir nehmen wollen? Was würdest du haben wollen von Gott? Würdest du Allmacht wollen? Würdest du sein Allwissen haben wollen? Würdest du ewiges Leben haben wollen vielleicht? Würdest du dir wünschen, überall sein zu können, Dinge erschaffen zu können? Und das, was die Menschen dann letztendlich genommen haben, ist überraschend anders. Das, was sie von der Schlange über die Frucht angeboten kriegen, ist Folgendes. An dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Der Wunsch des Menschen ist nicht die Macht Gottes. Es ist der Wunsch, seine eigenen moralischen Entscheidungen zu treffen und selbst zu wissen und damit zu definieren und zu beurteilen, was gut und böse ist und damit keinem mehr verantwortlich zu sein. Und das ist das, was die Bibel als Grundproblem des Menschen sieht. Und wenn wir ehrlich sind, das Dilemma darüber ist in unserer Welt heute auch sichtbar. Wir als Menschen, egal ob jetzt einzeln oder in größere Gruppen oder als die gesamte Menschheit, wir wollen genau definieren, was gut und böse ist, in dem Rahmen, in dem wir halt sind zumindest. Niemand anderer soll uns sagen dürfen, was gut und böse ist, das wollen wir selber entscheiden. Wir wollen weder die veralteten Menschen, Maßstäbe von Menschen der Vergangenheit, nur wollen wir, dass die Menschen in der Zukunft uns beurteilen und sagen, bah, das, was die gemacht haben, war schlecht, das war schlechte Maßstäbe. Aber gleichzeitig sehen wir, bah, das funktioniert ja gar nicht. Jeder Mensch, jeder Maßstab, den die Menschen aufstellen, der ist ganz vorübergehend und kann letzten Endes, wenn man die Geschichte anschaut, beliebig gut oder schlecht sein. Und wenn eine genügend große Gruppe dahinter stünde, hätte keiner die Macht oder das Recht, irgendwas zu kritisieren. Dann fangen wir an, wir beurteilen diese Maßstäbe, die die anderen haben. Ist das jetzt gut oder schlecht? Und letzten Endes beweisen wir damit, dass wir sagen, okay, wir haben einen Maßstab, von dem wir glauben, dass er drüber steht. Vielleicht ist es unser eigener, aber wir beurteilen Maßstäbe. Der Bibeltext heute geht einen komplett anderen Weg. Und Jesus sagt, ja, es gibt diesen Maßstab für Gut und Böse und der hat Auswirkungen. Diesen Maßstab zu halten, das bedeutet Leben. Und ihn nicht zu halten, das bedeutet Gericht und am Ende den Tod. Jesus bezieht es hier auf das Ende der Welt, aber wir sehen einen Vorgeschmack davon schon heute. Je weiter sich die Gesellschaft von Gottes Regeln wegbewegt, von seinen Maßstäben, desto weniger gedeiht das Leben. Nehmen wir mal nur die 10 Gebote und schauen einmal durch, was passiert, wenn man einfach sagt, okay, wir drehen das jetzt um. Das ist das Gegenteil, das jetzt richtig sein soll. Du sollst morden, du sollst lügen, du sollst stehlen. Wie würde unsere Gesellschaft dann ausschauen? Es ist nicht egal, ob wir Gutes oder Böses tun. Und es ist auch nicht relativ. Weder heute auf dieser Welt, wo wir die Folgen relativ direkt sehen können, nur am Ende der Zeiten, das in der Bibel vorausgesagt wird. Damit kommen wir aber zu einem zweiten Problem, das Thema Gerechtigkeit. Keiner von uns will so ein Gericht haben, oder? Aber andererseits, wer von uns will keine Gerechtigkeit haben? Wer von uns will eigentlich nicht, dass das Böse bestraft wird? Wir brauchen nur die Leiter der menschlichen Abscheulichkeiten ein paar Schritte hinuntergehen und irgendwann kommt jeder von uns an den Punkt, wo man sagt, okay, diese Art von Bösen, das muss wirklich gerichtet und bestraft werden. Und damit haben wir recht. Aber das ist ein Problem. Unser Maßstab davon ist verkehrt. Jeder von uns wünscht sich Gerechtigkeit und genauso wie der Graf von Monte Cristo wünscht man uns ausgleichende Gerechtigkeit, dass die Bösen bestraft werden. Aber bitte nur diejenigen, die wir ausgesucht haben, nicht uns selber. Weil die Sachen, wie wir vielleicht diese Gerechtigkeit ausführen, das ist ja genau das Richtige. Und da hier setzt die Bibel wieder einen klaren Kontrapunkt und Jesus setzt einen Kontrapunkt dazu. Ja, es wird ein Gericht geben und dieses Gericht wird gerecht sein. Ein gerechtes Gericht mit dem Maßstab für Gut und Böse, der richtig ist. Und dieses Gericht wird von einem allwissenden Gott bestimmt. Also bei diesem Gericht gibt es kein im Zweifel für den Angeklagten, weil man irgend sowas nicht so genau weiß. Es gibt keinen Zweifel. Gott weiß es. Das Gericht wird von Gottes Sohn durchgeführt und wir haben schon gesagt, bei den ersten Versen gehört, dass er alles gelitten hat. Dass er alle Untiefen des Menschseins kennt, ohne etwas Böses zu tun. Niemand kann zu ihm sagen, ich kann nicht anders, weil er hat anders kennen. Aber was ist jetzt eigentlich der Maßstab eines solchen Gerichts? In der Bibel wird der Maßstab Gottes in vielen Bereichen dargelegt und das werde ich jetzt nicht zusammenfassen. Aber es ist ganz klar, es folgt nicht unserer Definition von Gut und Böse. Aber was nun schlimmer ist in dem Gericht, es folgt auch nicht unserer Beurteilung von Gut und Böse. Wenn wir als Menschen so nachdenken, und das ist bei jedem von uns so, also ein bisschen, man hat so dieses, man will ein bisschen mehr gute Sachen tun als schlechte Sachen tun und man wirft sich selbst auch irgendwie in die Waagschale. Und das ist selbst, wenn man im Glauben unterwegs ist, manchmal so. Man möchte halt ein ganz ein leichtes Übergewicht hin zu den guten Sachen oder ein starkes Übergewicht. Und die anderen Sachen sollen halt nicht so schlimm sein. Gott sagt aber einen völlig anderen Zugang. das Scheitern an Gottes Maßstab wird als Zielverfehlung bezeichnet. Und das hat nicht mit ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter oder im Großen und Ganzen das Ziel verfehlt zu tun, sondern man hat das Ziel entweder erreicht oder nicht. Und das möchte ich uns mit einem Bild verdeutlichen. Was wir hier sehen, ist eine Seilbrücke über einen Abgrund. Am Speikboden in Südtirol ist es. Die Brücke geht von einem Anfangsort zu einem Ziel hin, dem Felsen auf der anderen Seite. Was passiert eigentlich, wenn die Person da jetzt drauf sagt, nein, ich habe jetzt ein anderes Ziel? Also ich biege jetzt rechts ab und gehe zu dem See dort drüben. Das ist eine Zielverfehlung. Aber die Konsequenz ist bitter. Das war dramatisch und das ist genau die Art von Zielverfehlung, die die Bibel meint. Wenn wir falsch abbiegen, dann sind die Folgen ernst. Und da geht es nicht darum, wie oft wir das tun, wie weit wir das tun, wie krass wir das tun, sondern daneben ist unten. Wer auf der Brücke nicht in die Richtung des Ziels geht, der ist neben der Brücke und letztlich unter der Brücke. Wenn wir die Person am Klettersteig sehen, okay, wird zum Glück nicht so viel passieren, die ist mit einem Klettersteigset gesichert und wird ins Seil fallen. Und genau das denkt man im Leben, ja, wir sind ja eh sicher. Deswegen wird schon nichts passieren und wir haben ganz dünne Sicherungsschnüre, die sofort reißen würden, wo wir sagen, naja, ich habe eh was Gutes getan, ich habe eh jemandem geholfen, ich war nachsichtig. Was wir aber vergessen ist, dass hinter uns ein Bergführer gestanden ist und gesagt hat, schau, da ist ein Seil, da kannst du dich einklinken, häng dich da ein mit diesem dicken Seil. Und wir haben gesagt, brauchen wir nicht, interessiert uns nicht. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen und wir wollen gerne, dass wir selbst der Maßstab sind für das, wo wir hingehen wollen. Und wenn wir so ein blödes Seil haben, das schränkt letztlich nur unsere Bewegungsfreiheit ein. Und was dann passiert, wenn man abweicht, ist bitter. Und das ist mir auch ganz bewusst, dass das bittere Dinge, die ich da gesagt habe. Keiner von uns möchte gern hören, dass unser Bild von uns falsch ist und dass wir nach dem Maßstab von Gut und Böse versagt haben. Und es war wirklich bitter, wenn wir da stehen bleiben müssten. Aber wie ihr schon wisst und auch in den Liedern schon gehört habt, es gibt zum Glück was anderes. Es gibt eine frohe Botschaft, es gibt ein Evangelium. Und es ging von Anfang an nicht um diese Wahl zwischen Gut und Böse. Es ist unsere eigene Interpretation, dass es immer nur um diese Wahl gegangen ist. Am Anfang hat es eine ganz andere Wahl gegeben. Und da möchte ich aus 1. Mose was vorlesen. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Im Garten sind zwei Bäume gestanden, der Baum des Lebens, von dem er essen durfte, und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem man nicht essen durfte und der zum Tod geführt hat. Als Adam und Eva in den Garten gegangen sind und dann von der Frucht gegessen haben, sagen uns unsere Gedanken normalerweise, okay, das, was sie da getroffen haben, war eine Wahl zwischen Gut und Böse. Die Wahl, will ich Gut oder Böse in meinem Leben haben. Die Wahrheit, die sie in Wahrheit getroffen haben, ist nicht diese Wahl gewesen. Es war die Wahl zwischen dem Leben oder Gut und Böse. Das Leben, das in Gott ist, oder das Gut und Böse, das man nach eigenen Maßstäben haben kann. Und genau dieselbe Wahl gibt es heute auch noch. Das ist die Wahl zwischen dem Leben auf der einen Seite oder dem Gericht über Gut und Böse auf der anderen Seite. Und Jesus sagt es auch in dem Text heute. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Es ist Leben oder Gericht. Tod oder hindurchdringen zum Leben. Was bedeutet es aber, dass man sein Wort hört und dem glaubt, der ihn gesandt hat? Es bedeutet zuerst einmal, dass ich selbst nicht mehr der Maßstab von Gut und Böse und von allen Dingen bin, sondern dass Gott mein Maßstab ist. Und wenn wir diesen Maßstab Gottes anwenden auf unser Leben, dann werden wir viele Dinge sehen, die nicht in Ordnung sind. Und das wird unangenehm sein. Aber es ist die Wahrheit über uns selber. Was dabei rauskommt, ist bei jedem Menschen das Gleiche. Das ist bei mir so, das ist bei dir so, das ist bei jeder Person in diesem Saal so. Nach menschlichen Maßstäben, das, was wir wissen, was Gott an uns als Maßstab setzt, es reicht nicht, es passt nicht. Es ist nicht in Ordnung. Wir sind neben der Seilbrücke. Und da müssen wir wirklich bekennen, dass unsere Maßstäbe nicht die richtigen sind und dass wir Gottes Maßstäben nicht gerecht werden können. Und das nennt man Bekenntnis letzten Endes. Wenn wir wirklich das von der Brücke nehmen würden, jeder von uns ist eigentlich unterhalb der Brücke von uns aus. Das ist aber nicht der Punkt, an dem wir bleiben sollen und wir sollen auch nicht weiterfallen. Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz und dem Zeichen der Auferstehung eine Möglichkeit zur Umkehr geschaffen. Einen Weg, der nicht zum Tod, sondern zum Leben führt. Und auf dem Weg liegt der Maßstab dafür, was gut und böse ist, nicht mehr bei mir. Ich bin nicht mehr derjenige, der sagen kann, was richtig ist, was falsch ist und wo es entlang gehen soll, wo das Ziel ist. Ich habe mit Jesus einen Herrn, der mir das sagt, wo es hingeht und was gut und was schlecht ist. Aber gleichzeitig geht es auch nicht mehr um das Thema Gut und Böse in meinem Leben. Es geht um das Leben, das wir in unserem Herrn haben. Es geht um was anderes. Es geht nicht darum, einen Kontostand von Gut und Böse jetzt dahin zu bringen, wo man schaut, dass das Gute möglichst gut ist. Es geht darum, dass wir Jesus nachfolgen sollen. Und es geht auch nicht um einen Maßstab, um den Maßstab von Gut und Böse, den wir sich vielleicht selber aufgestellt haben, sondern es geht um seinen Maßstab. Den Schritt zu gehen, weg vom eigenen Maßstab hin zu dem, was das Leben ist in Jesus, das ist deine eigene und persönliche Entscheidung. Die kann da von uns keiner wegnehmen. Den Schritt kann keiner für dich machen. Und das hilft nicht, wenn du in eine Kirche gehst, wenn du ein Mitglied in dieser Gemeinde bist, wenn du in irgendeine von diesen Gruppen gehst, die wir in der Gemeinde haben. Das ist deine persönliche Entscheidung. Und egal wie oft du da bist und wie oft du zuhörst, es bleibt deine Entscheidung. Es ist eine Sache zwischen Jesus und dir und niemand anders. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du jetzt auf der Seite von deinem eigenen Maßstab stehst oder auf der Seite vom Leben, dann lass uns drüber reden. Vielleicht ist es ein Zweifel, der nicht berechtigt ist und der vorübergehen wird. Vielleicht ist es aber ernst. In beiden Fällen ist es aber wichtig, dass wir drüber reden. Aber wenn man jetzt auf dieser Seite ist, auf der Seite vom Leben, wie schaut denn das Leben dann aus? Wie schaut die Nachfolge dann aus? Und Jesus gibt uns hier ein Vorbild, wie das geht. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Es geht ja bei Jesus nicht darum, dass er selbst was produziert. Dass er selber Taten erfindet, um die zu vollbringen. Es geht darum, dass er das nachmacht, dass er nachahmt, nachhandelt, das, was Gott ihm zeigt. Wisst ihr, wer die besten Nachahmer auf dieser Welt sind? Die besten, also die Preisträger, die sind dort oben im Krabbelraum. Babys lernen dadurch, dass sie nachahmen, dass sie nachmachen. Und es ist eigentlich ein Wunder, wenn man sich überlegt, okay, von dem, dass sie am Anfang gar nichts verstehen und einen Haufen Gehampel und Gebrabbel von sich geben, dass über die Jahre hinaus ein Mensch wird, der ganz viele Dinge tun kann, der klare und selbstständige Gedanken fassen kann und nachdenken kann, so wie wir das als ältere Leute schon tun. Und die Kinder, die Babys, die wissen oft noch nicht einmal, um was es geht. Sie ahmen einfach nach und daraus entsteht was. Ein Beispiel. Warum lernt ein Kind eigentlich gehen? Deswegen, weil es die Erwachsenen sieht und das auch gern tun möchte. Auf dem Weg dorthin wird es aufstehen, es wird wieder hinfallen und es wird ganz viel Misserfolge haben. Man könnte eigentlich sagen, okay, dieses Kind hat sein Ziel verfehlt. Aber darum geht es nicht. Das ist nicht der Maßstab. Und genauso ist es auch bei den Nachfolgern Jesus, den Kindern Gottes. Die Nachfolge ist nicht eine Wahl zwischen Gut und Böse, die über Tod und Leben entscheidet. Wir sind schon im Leben, wenn wir Jesus nachfolgen. Es geht um die Treue in der Nachfolge. Da geht es auch nicht darum, dass wir einem allgemeinen Maßstab folgen, weil der Maßstab ist für uns nicht mehr ein Gut und ein Böses, sondern es ist eine Person. Es ist Jesus. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, wenn irgendwas Falsches macht, dann ist es oft so, dass man denkt, bah, das war Mist, ich habe was Falsches gemacht, was eigentlich nur aus meiner eigenen Perfektion herauskommt. Ich habe mich mit dem, wie ich das als falsch empfinde, nur an einen abstrakten Maßstab von Gut und Böse gewendet eigentlich. Aber was in Wahrheit passiert ist, na, das war eine treue Verletzung gegenüber meinem Herrn. Und das ist etwas anderes. Da geht es nicht mehr um Leben und Tod, es ist schon im Leben, sondern es geht um Treue. Und es geht nicht um einen abstrakten Maßstab, sondern es geht um deinen Maßstab, Jesus. Die Treue gegenüber diesem Maßstab. Und deswegen ist die Nachfolge wirklich einfach nur ein Nachfolgen, Nachgehen, Nachtun. Und es werden Dinge dabei passieren, die wir nicht wollen. Wir sind Lernende und wir sind keine Meister. Aber wir haben einen liebevollen Lehrmeister. Wir werden Fehler machen, aber das ist nicht der Maßstab. Es geht um Treue. Wir werden Erfolge und Misserfolge haben. Das ist auch nicht der Maßstab. Es geht um Treue. Und wir werden untreu sein. Aber Jesus ist treu. Und deswegen möchte ich uns alle auffordern. Sagen wir nach, Amen. Amen wir Jesus nach. Lassen wir uns nicht davon abbringen. Auch nicht davon, wenn wir hinfallen und wenn wir Misserfolge haben. Auch nicht davon, wenn wir Dinge nicht verstehen. So wie ein kleines Baby, das auch nicht alles kapiert, was es nachmacht. Folge nach. Folge treu nach. Und am Schluss möchte ich jetzt noch das kurz zusammenfassen. Egal, ob es bei dir jetzt um diesen Maßstab von Gut oder Böse noch geht, oder ob du über gerechtes Gericht nachdenkst, oder über das Leben in der Nachfolge und die Treue, über die du vielleicht nachdenkst. Denk darüber nach, wo du stehst in dem Ganzen und was das für dich bedeutet. Und wenn du Fragen hast, dann stell sie bitte. Kannst du den Menschen stellen, die hier Verantwortung tragen, oder vielleicht auch einfach den Menschen rund um dich herum, kommst ins Gespräch. Und wenn ihr gemeinsam bei dieser Frage nicht weiterkommt, dann holst du noch andere dazu und redest drüber. Eine Predigt, so wie heute, das ist nämlich kein Endpunkt. Es ist ein Startpunkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es oft so, wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann redet man über alles Mögliche. Vielleicht auch darüber, ob die Predigt gut oder schlecht war. Aber selten über das, was eigentlich drinnen war. Obwohl das eigentlich wichtig war. Und damit wir in so ein Gespräch kommen, möchte ich eine sogenannte Kaffeehäferl-Frage mitgeben. Die kann man mit einem Kaffeehäferl in der Hand besprechen. Wo und wie, und ganz konkret an einem Beispiel, hast du von Jesus gezeigt bekommen, was du in gleicher Weise wie er tun sollst? Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir wissen dürfen, dass das, was du sagst, wahr ist. Und du siehst, wie es uns mit der Welt geht, wie ja, wir viele Dinge sehen, wo wir uns wundern und fragen, wie das richtig sein kann. Und du bist derjenige, der sagt, was richtig ist, was gut ist, was böse ist. Und dass es nicht egal ist, wo man dahin geht. Aber danke dafür, dass du wirklich einen Weg daraus geschaffen hast, dass man eben nicht hinunterfallen muss, sondern dass du Gerechtigkeit geschaffen hast und dass wir an dieser Gerechtigkeit teilhaben dürfen und dass wir in dir das Leben haben dürfen. Und du siehst, wie wir uns mit dem Leben schwadern, wie wir oft Fehler machen, wie wir nicht treu sind. Aber danke dafür, dass du mit uns weitergehst, dass du treu bist und dass du aufhilfst und dass du uns hilfst, dass wir das Ziel in dir erreichen. Danke dafür, Herr. Amen.